ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Next Book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Die neue Folge unseres Podcasts. Bei mir, mein Name ist Thomas Andri, ist wie immer der geschätzte Rainer Moritz. Wir sprechen heute in bewährter Form über drei Novitäten. Wir sprechen über Doris Wirths Roman Findet mich, erschienen im Geparden Verlag in Zürich. Wir sprechen über Anna-Katharina Hahns Roman Der Chor, erschienen bei Suhrkamp. Und wir sprechen über Jane Campbells ersten Roman Bei aller Liebe, erschienen bei Kjona. Fangen wir an mit Doris Wirth. Das ist eine Autorin, die den wenigsten wo etwas sagte, die stand jetzt gerade oder auf der Longlist des Deutschen Buchpreises völlig verdient, würden Sie, glaube ich, auch sagen, Herr Moritz. Sie haben Findet mich, diesen Roman, als einer der ersten gelesen. Ich meine mich auch zu Ende, haben, glaube ich, eine Rezension auch verfasst, eine lobende. Was finden Sie an diesem Roman gelungen, um mal so reinzugehen einfach?
Ja, man ist einfach froh, wenn man Geschichten, die man zu kennen glaubt, anders erzählt bekommt, als man sie gewöhnlich erzählt bekommt. Sie haben Doris Wirth erwähnt, eine Autorin, keine Debütantin, aber eine, die außerhalb der Schweiz bislang wenig bekannt war. Dann diese Longlist-Nominierung für den Deutschen Buchpreis. Sie lebt ja in Berlin, das heißt eine Schweizerin im Exil. Und sie erzählt eine klassische Familiengeschichte. So setzt der Roman auch ein. Er fügt aber gleich hinzu, alle sind irgendwie nicht ganz normal in dieser Familiengeschichte. Da fällt alles irgendwie aus dem Rahmen. Die Rüecks, so heißt diese Familie, die wir hier erleben. Das ist die Erzählerin, das ist Erwin und Maria, die Eltern. Dann gibt es den Bruder Lukas noch, die auch deswegen nicht normal leben können. Damit setzt der Roman von Doris Wirth ein, dass nämlich plötzlich diese ganze Familienkonstruktion, die sehr beschaulich in der Regel wirkt, aus den Fugen gerät. Denn Erwin, er ist etwa Ende 50, setzt sich in seinen kupferfarbenen Toyota, der auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, und verlässt die Familie. Er zerstört oder scheint zu zerstören, was seine Frau das Lebenswerk, das familiäre Lebenswerk nennt. Und Erwin fährt nun plötzlich in der Gegend herum. In der Schweiz, nicht nur in der Schweiz, er verlässt auch die Schweiz einmal. Er sucht irgendetwas, man weiß gar nicht, er pirscht sich in die Natur vor. Er schließt sich Leuten an, die ihn nicht kennen. Das gefällt ihm großartig. Da kann er sein, wie er ist. Aber, und das ist vielleicht das erste wichtige Indiz, das deutet auf den Titel des Romans auch hin, Findet mich. Das heißt, Erwin hinterlässt Spuren. Das heißt, man merkt sehr schnell, er will gar nicht im Sinne des Ghostings dauerhaft verschwinden, sondern er hinterlässt kleine Spuren. Er gibt einer Kellnerin beispielsweise sehr viel Trinkgeld in dem Bewusstsein, dass diese Kellnerin sich an ihn erinnern wird, wenn man ihn sucht, wenn die Familie beginnt, ihn zu suchen. Also er hinterlässt solche kleinen Fußabdrücke, die sozusagen erlauben sollen, ihn wieder aufzufinden.
Er hat kein Handy dabei und eigentlich ja auch kein Geld. Das Geld ist er dann schnell los und er behauptet dann auch, ich wollte einfach ein Abenteuer erleben. Später trifft er mal auf Polizisten und da erzählt er, ja, die sollen jetzt irgendwo hinbringen. Das ist dann schon, da ist er eben nicht gefunden worden und dann muss er doch irgendwo hingebracht
genau,
werden.
Genau, er gerät nach Liechtenstein, einer der wenigen Romane, in denen Liechtenstein eine Rolle spielt. Und dort, Sie haben es gesagt, wird er eben aufgegriffen und wir erleben, dann wird, was damals in der Schweiz hieß, Fürsorge Freiheitsentziehung. Das heißt heute anders. Der Roman spielt wohl so um 2010. Das kann man ausrechnen, wenn man ein paar Spuren nachgeht. Und er wird dann am Schluss sozusagen, wird ihm die Freiheit entzogen. Er kommt in eine Art, nach einem polizeilichen Zugriff, in eine Art psychiatrische Anstalt.
Am Anfang dachte ich so, was macht Doris Wirth, macht die jetzt hier einen auf Peter Stamm? Ihr Landsmann hat ja auch mal einen klaren Roman darüber geschrieben, wie ein Mann sein Heim verlässt und dann wirklich in die Natur rausgeht und komplett verschwindet. Sie erinnern sich, Herr Moritz. Und das ist aber hier eben, das ist ein Es ist ein anderer Roman. Es ist ein Roman. Dieser Roman ist nicht, der ist nicht philosophisch.
Er will sein bisheriges Leben vergessen. Das ist ein Grundmotiv. Er will ausklinken. Wir erfahren ja, das ist die Erzählweise des Buchs, dann schließlich die Vorgeschichten. In Rückblenden wird sehr viel, wie kamen die beiden Liebenden, die Eltern, wie kamen sie zusammen?
Es ist nicht nur seine Geschichte. Die Perspektive der beiden Kinder auch, Sohn Lukas, Tochter Florence. Das ist eine, über lange Seiten ist das eben eine Familiengeschichte. Genau, wie kamen die zusammen? Dann geht es aber auch schon viel eine Zeit lang um Kindererziehung und wie entfernen sich vielleicht die Ehepartner voneinander. Wir erfahren sehr deutlich, dass Erwin ein sehr erotomaner Mann ist, um es mal so zu sagen.
Das sind fast sexuelle Allmachtsfantasien. Die brechen in diesen Roman. Als die erste davon kommt, stutzt man kurz als
auf
Leser.
Jeden Fall ein
absolut, was ist denn nun passiert? Was ist nun mit Erwin los?
Ein absoluter Störer ist das. Eigentlich ist er kein wirklich sympathischer Typ.
Er hat Aussetzer, wie es wörtlich im Buch heißt. Er neigt zu cholerischen Anfällen. Er fühlt sich, das ist ganz wichtig, als schlechter Vater und als beruflicher Versager und überwirft sich deswegen auch immer wieder mit seinen Kindern. Nein, er will dieses Leben vergessen. Man weiß auch nicht, das macht die Autorin sehr, sehr geschickt, man weiß eine psychische Krankheit. Die wird im Text interessanterweise nie genannt.
Das ist der Punkt, Herr Moritz. Sie sprechen das hier an. Wir müssen es ja irgendwie ansprechen. Aber wir gehen vielleicht nicht weiter darauf ein. Aber das ist die Meisterschaft, die die Autorin hier an den Tag legt. Dass dieser Roman am Ende zu etwas ganz anderem wird, als ich jetzt zumindest vermutet hatte. Es werden geschildert, die Zusammenstöße mit seinen Kindern. Er stößt seine Kinder ganz furchtbar vor den Kopf. Das ist ein... Wirklich, er ist wie eine Loose Cannon. Der ist nicht, dieser Vater ist nicht berechenbar. Einmal ermutigt er seinen Sohn, dann hör halt einfach auf mit der Schule, wenn du lieber Musik machst. Und dann schmeißt er ihm aus dem Auto mitten auf der Autobahn raus. Eine dieser Retrospektiven ist das, dieser Rückblenden. Und das ist ein ganz schrecklicher Vater, der die Kinder, die ja selbst noch erst dabei sind, etwas und jemand zu werden, das ist, die können sich an diesen labilen Vater nicht anlehnen. Die reden über ihn und er bekommt dann so langsam mit, dass sie sogar ihm nahelegen, ja, du musst dich behandeln lassen. Und dann, und das erzählen wir jetzt nicht weiter, dann geht's ja erst richtig los. Wahrscheinlich ist diese Flucht eine Folge genau dessen, dass er plötzlich überall Feinde wittert. Darum geht es ja. Also, mehr sagen wir dazu nicht. Und das entblättert sich erst sehr langsam. Und ich finde, dass Doris Wirth das wirklich ganz großartig macht. Das ist ein Roman, der einen absolut fesselt. Es gibt auch nicht nur diese ganz dunklen Stellen in diesem Roman. Es gibt auch manchmal, er schnuppert ja an der Freiheit, wie er das so gerne haben möchte auch. Und dann ist man bei ihm und denkt auch manchmal, ja, der Mann ist jetzt einfach mal kurz ausgebrochen. Da wird schon seine Richtigkeit haben.
Nein, und das ist sehr subtil erzählt, wie man es eben, das habe ich am Anfang gesagt, nicht kennt. Ich war ein bisschen traurig, dass dieser Roman von der Longlist nicht auf die Shortlist des
Buchpreises,
auch nicht auf der Schweizer Buchpreisliste steht. Da war ich noch mehr erstaunt, dass er da nicht unter den 5 nominierten Titel ist, weil das hätte dieses Buch allemal verwirrt. Das ist wirklich ein Durchbruch für Doris Wirth, hoffentlich nicht nur für den Schweizer Markt. Ich gebe starke 7 Punkte.
Ich bin auch bei starken 7 Punkten. Das ist wirklich ein sehr gelungener Roman. Wir haben jetzt gerade erwähnt, hier geht es ein bisschen auch um um psychische Probleme einer Romanfigur und das ist so ein bisschen der Link zum nächsten Roman, zu Anna-Katharina Hahns Der Chor. Da greifen wir das Thema später nochmal auf. Anna-Katharina Hahn, Stuttgarterin, glaube ich auch mal eine kurzzeitige Hamburg-Episode steht in ihrem Lebenslauf, aber jetzt schon wieder lange zurück. Das hier ist erstmal auch ein reiner Stuttgart-Roman.
Herrlich.
Auf gewisse Art und Weise. Ja, schön finde ich, dass diese ihre Hauptfigur fährt in Stuttgart, die ist so wirklich urschwäbisch und alles, aber sie fährt nichts vom Daimler, sie fährt ein Audi und fühlt sich dort geborgen, wenn sie...
Sie sprechen von Alice jetzt.
Genau.
Da muss ich Sie korrigieren. Sie ist eine Reingeschmeckte. Alice ist
aus
keine...
Berlin.
Ja,
aus
eben,
Berlin, ne?
Alice ist eben keine Schwäbin, was natürlich, wer in Schwaben gelebt hat, weiß, dass sofort zu Komplikationen... da kann man sehr lange in Stuttgart leben, dann ist trotzdem keine Stuttgarterin. Nein, Anna-Katharina, vielleicht zu diesem Stuttgart-Bezug nur, sie hat ist bekannt geworden ja mit Romanen wie Kürzere Tage beispielsweise am Schwarzen Berg, die in Stuttgart spielen. Die haben sehr viel Lokalkolorit getragen. Sie hat dann auch einen Roman geschrieben, da bin ich ganz erschrocken, der in Spanien spielt. Den habe ich gar nicht gelesen, aus Trotz letztlich. Denn jetzt sind wir wieder in Stuttgart hier. Und das macht sie erst einmal wunderbar. Das ist sehr wichtig, wie sie diese Szenerie beschreibt. Wer schon mal in Stuttgart war, weiß, da gibt es den Talkessel. Und man sieht den Reichtum der Menschen daran, wo sie wohnen. Je höher sie wohnen, dem Killesberg hinauf, umso besser sind diese Menschen situiert. Das spielt auch in diesem Buch eine Rolle. Alice, eine der Hauptfiguren, ist eine besser situierte. Sie arbeitet als Personalmanager. Ein kleines Scherzchen muss ich noch einbauen. Da hat sich Anna-Katharina Hahn etwas Schönes erlaubt. Das ist, man erkennt vieles wieder, wenn man Stuttgart kennt. Es gibt dann aber auch eine Wildnis, die spielt eine Rolle, die immer mehr zunimmt, wo die Figuren Spaziergänge machen in sehr dubiose Stuttgarter Gegenden. Und es gibt einen Straßennamen, einen Wegnamen, den hat sie erfunden. Den gibt es in Stuttgart nicht. Eine kleine Hommage an Wilhelm Genazzino. Es gibt eine Genazzino-Staffel.
Stimmt, ja.
Die gibt es in Stuttgart definitiv nicht. Die hat sich die Autorin schön ausgedacht. Aber wir sind, das sollten wir vielleicht jetzt einmal ausführen, nicht nur Alice. Alice singt in einem Frauenchor. Das ist die Grundsituation, so heißt ja auch das Buch.
So ist es. Und dort treffen wir auf andere Figuren. Da ist ihre Freundin Marie, da ist ihre Freundin Lena. Lena ist eine deutlich ältere Dame, die, glaube ich, als
Lektorin
wohnt in einem sehr, sehr großen, sehr schönen bürgerlichen Wohnung. Im Laufe der Handlung wird sie dort verunfallen und wird oder beziehungsweise eine Krankheit ereilt sie. Sie ist dann pflegebedürftig. Sie ist eine sehr, sehr wichtige Person für alles. Marie war das auch teilweise. Marie, ihre Freundin, von der erfahren wir auch einiges. Es gibt eine Überwerfung. Die beiden, Alice und Marie, überwerfen sich. Man weiß gar nicht wirklich warum. Das weiß Alice eben auch nicht. Das spielt da auch eine Rolle. Die müssen sich aber später dann gemeinsam um die ältere Lena kümmern. Dann kommt noch eine nächste Figur ins Spiel, ich glaube Cora, muss ich so viele Frauennamen da merken oder überhaupt so viele Namen.
Das schaffen sie.
Ich schaff's gerade noch so, ja. Und das ist eine etwas jüngere Frau aus prekären Verhältnissen mit einem gewöhnungsbedürftigen Sohn, der in der Ansprache an diese Mutter sehr, sehr rau ist und immer nur Ansprüche stellt. Das bekommen die Damen im Chor auch mit, denn sie kriegen eben mit, wie dieser Sohn auf Cora trifft, dann nach den Chorproben. Und Cora ist eigentlich in diesem Chor, sie singt auch gerne, klar, aber sie ist eigentlich auf Jobsuche. Sie ist Dienstleisterin, sie putzt und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch eine Figur, die auch auftritt. Das ist das Sophie, die eine Studentin, die sehr, sie sieht nicht aus wie eine Studentin, die mal eben hier aus Killesberg-Verhältnissen kommt, sondern
vom Killesberg.
Oder aus Killesberg-Verhältnissen.
Vom Killesberg, ja, genau. André, Sie sprechen wieder über Dinge.
Genau,
Sie müssen mal öfters nach Stuttgart fahren.
Ja, Stuttgart. Aber diese Sophie wohnt in einer ganz komischen Wohnung mit ganz viel Getier und das bekommt alles mit, als sie mal nach Hause fährt. Und sie kommt nicht, sie fühlt sofort, sie ist kinderlos geblieben. Das ist für sie eine schmerzhafte Erfahrung, wird auch am Rande gestreift, dieses Thema. Sie hat aber ein bisschen Muttergefühle für diese junge Frau. Und diese junge Frau, als ich vorhin ansprach, dass es hier auch ein bisschen um psychische Probleme geht, dass wir werden später erfahren, dass die Frau auch nicht ganz gesund ist. Sie ist aber vor allem erstmal wichtig, weil sie Alice eben nochmal aus Alice nochmal eine andere Seite hervorkitzelt.
Ja, es ist ein sonderbares Buch ein bisschen, Anna-Katharina Hahn. Man denkt am Anfang, wenn es einsetzt, wir sind nach Corona, das ist wichtig. Das heißt, diese Frauen, die Kantarinen, wie sie genannt werden, sind froh, wieder singen zu dürfen. Endlich maskenlos wieder zu singen. Sie haben immer wechselnde Chorleiterinnen. Das heißt einmal, das sei eine Versuchsanordnung für künftige Chorleiterinnen und Chorleiter. Eine Frau aus Estland ist aktuell diese Leiterin. Man denkt, das ist klassisches Bildungsbürgertum, man singt schön, aber schon was gesungen wird, ist ungewöhnlich, denn dieser Chor, die Kantarinen, singen Lieblingslieder der jeweiligen Sängerin. Das kann mal ein Hugo-Wolf-Lied sein. Dann ist es aber auch plötzlich, und da spielen plötzlich, Sie haben es gesagt, die unterschiedlichen sozialen Verhältnisse, die diesen Chor plötzlich neu aufmischen. Dann wird Marmor, Stein und Eisen bricht von Drafi Deutscher auch gesungen. Das heißt, dieser Chor singt diese Lieblingslieder. Es beginnt also fast wie ein klassisch-realistischer Stuttgart-Roman in einem bestimmten Milieu, diese schöne Idee, einen Chor zum Zentrum zu machen. Was treffen da für Charaktere aufeinander? Was haben diese Frauen miteinander für Konflikte? Sie haben es gesagt, da passiert sehr viel. Aber dann nimmt dieser Roman nach einer Weile immer magischere Züge an. Wir sind plötzlich in die merkwürdigen Stuttgarter Gefilden, die zum Vorangegangenen gar nicht zu passen scheinen. Man weiß, ach, sie haben den Tod von Lena angesprochen, dieser Lektorin im Ruhestand. Auch da gibt es in gewisser Weise merkwürdige Verschränkungen. Was ist da wirklich passiert? Es gibt verschiedene Versionen dessen. Ist sie umgebracht worden vielleicht? Das heißt, da gibt es auch ein paar kriminalistische Elemente in diesem Buch. Und das heißt, dieser Roman, dann gibt es dieses furchtbare Wohnen von Sophie mit Zeisigen, mit Mäusen und Schlangen, auch noch entsetzlicherweise in einem abgesperrten Zimmer. Also dieser Roman entwickelt sich von einem scheinbar realistischen Stuttgart-Roman zu einem fast magischen Gebilde. Wir tauchen uns einmal auch, das muss man erwähnen, das macht gerade Anna Canarellan häufiger, nach Paris, weil Sophie promoviert über Brentano und da muss sie dort in die Bibliothek und fährt mit Alice kurzerhand dorthin. Kleine Nebenbemerkung. Im Surkamp-Lektorat sollte man vielleicht doch jemanden anstellen, der des Französischen etwas mächtiger ist. Es sind mindestens ein Dutzend Schreibfehler.
Also mich nicht.
Nein, ein Dutzend Schreibfehler von Straßen in Paris. Also da habe ich mich gewundert, dass in einem Surkamp-Verlag so etwas passiert.
Da spricht jetzt der Experte.
Ja, ich habe der Autorin auch gleich eine Mail geschrieben, dass sie für künftige Nachauflagen da ein bisschen nachbessern muss.
Was hat sie geantwortet?
Noch nicht bis heute.
Obwohl sie wahrscheinlich sehr charmant war.
Ich habe mich bemüht, aber nein, das finde ich einfach Nebenbemerkung unmöglich. Kleine Andeutung, Alice ist ja verheiratet, aber da mit einem sehr dicken Mann namens Fred und da kommt ein Ehebruch am Schluss auch noch, das wird ganz am Schluss aufgetan. Also es ist ein sonderbares Buch.
Das aber einen Sog entwickelt. Man weiß nämlich nie, Herr Moritz, Sie wollen glaube ich sagen, man weiß nie, wo führt das eigentlich hin? Ja. Welche Geschichte möchte sie eigentlich erzählen? Es ist aber so, dass diese Figuren alle in irgendeiner Art und Weise beschädigt sind oder mal Verletzungen davon getragen haben, Lebensniederlagen, aber alle das Beste draus machen. Und dann ist es zum Beispiel Marie auch eine interessante Figur. Sie haben eben schon den dicken Fred angesprochen. Marie selbst war mal etwas korpulenter in ihren ganz jungen Jahren als junge Frau. Und dann hat sie ihren Traummann geheiratet und kennengelernt. Ich glaube, sogar in Hamburg hat sie den kennengelernt. Der ist Arzt und hat ihr zwei Töchter zusammen. Die eine der beiden Töchter spielt auch eine Rolle, auch eine ganz interessante Figur. Sehr viele Frauenfiguren in diesem Roman, denen ich würde nicht sagen, dass da eine abfällt. Ich finde alle, auch Cora ist interessant, diese Putzfrau, die dann später mal kurz in den Fokus rückt, als es um die tote Lena geht, hat sie was damit zu tun. Die wollen ja eigentlich, keiner will was Schlechtes, aber es läuft alles nicht so richtig. Es gibt viel, viel Hader und Disharmonie in diesem Roman und man weiß nicht, wo es hinführt. Es führt natürlich am Ende irgendwo hin. Also Anna-Katharina Hahn hat die Fäden schon ganz gut in der Hand. Der Roman ist ziemlich gut komponiert, würde ich sagen, und hat mich permanent die ganze Zeit bei der Stange gehalten.
Nein, wie gesagt, ein apart aus dem Rahmen fallendes Buch, vor allem seinen zweiten Teil. Und deswegen gebe ich für diesen Chorgesang 7 Punkte.
Ich bin sogar bei schwachen 8 Punkten bei Anna-Katharina Hahns Der Chor. Kommen wir zum letzten Titel für heute, zu Jane Campbells erstem Roman Bei aller Liebe. Das ist, Jane Campbell haben wir ja auch besprochen, ist nicht lange her, da gab es den Erzählungsband. Die Geschichte muss man einfach nochmal erzählen. Eine Psychotherapeutin aus England, die wahrscheinlich schon viele Jahre ihres Lebens geschrieben hat, aber nie veröffentlicht hat und dann als wirklich sehr alte Person im Superherbst ihres Lebens mit über 80 hat sie dann diesen Erzählungsband veröffentlicht und wurde sofort von allen überall
gefeiert. Ja, das waren
gefeiert.
Geschichten, die vom Sex im Alter gesprochen haben. Das hat durchaus auch geteilt. Es gab, der Verlag zitiert natürlich jetzt immer Elke Heidenreich und Christine Westermann, die diese Geschichten großartig fanden. Ich habe mit meiner Kollegin Annemarie Stoltenberg gesprochen über diesen Erzählband. Die fand das abscheulich, dieses Buch von Jane Campbell. Das war aber ein Minderheitenvotum. Ich habe diese Geschichten, diese kleinen Kratzer, auch sehr gerne gelesen. Und jetzt, das sollte allen Menschen Hoffnung geben, Sie haben es gerade angedeutet, hat Jane Campbell mit 82 ihren ersten Roman veröffentlicht. Wäre das ein deutscher Roman, könnte er für den Mara Kassens-Preis hier in Hamburg eingereicht werden. Der erscheint jetzt unmittelbar gleichzeitig. Bettina Aber-Banell hat ihn übersetzt. Bei aller Liebe, Interpretations of Love im Original, also durchaus ein anderer Titel. Und was ist das für eine Geschichte? Herr André, sagen Sie es mir.
Der Roman, der Verlag kam auf die Idee, im Klappentext zu schreiben, einen Roman mit vielen Psychotherapeutinnen oder
über Dummes Zeug.
Das ist so. Aber es ist sehr eindeutig der Roman einer Psychotherapeutin. Das ist ja unglaublich freudianisch, obwohl eine der Figuren, Joe Bradshaw, sagt einmal, das ist doch alles Mumpitz hier, was Freud immer so da geschrieben hat. Aber das ist natürlich, das ist ein pur freudianischer Roman, sagen wir es einfach frei raus. Genau eben jener Joe Bradshaw ist ein Therapeut, der sich in eine Patientin verliebt, in Agnes, und später stellt sich heraus, das ist ja seine Tochter. So.
Ganz klassische Konfliktgeschichte, das hat Jane Campbell sehr gut gemacht. Die Geschichte ist verteilt. Wir haben drei Hauptfiguren. Wir haben eben diesen Joseph Bradshaw, wir haben Agnes und wir haben Malcolm. Mit dem beginnt das Ganze. Ein Professor, Alttestament-Spezialist, der in Oxford gelehrt hat. Und der hat sozusagen in Anführungszeichen Schuld auf sich geladen. Denn der hat einen Brief von seiner Schwester bekommen, den möge er, das war direkt nach Ereignissen im Zweiten Weltkrieg, den möge er Joe Bradshaw überbringen. Das war der Schwester ganz wichtig. Die Schwester wird mit ihrem Mann Kurt, tödlich verunglücken bei einem Unfall. Das heißt,
direkt danach dieser Briefübergabe?
Genau, direkt nach dieser Briefübergabe auf dem Totenbett schaut Sophie noch einmal flehentlich ihren Brüdern, hast du den Brief auch übergeben? Malcolm hat ihn gelesen und sich entschieden, diesen Brief nicht zu überreichen, sondern wird das, ich glaube, 50 Jahre später tun. In diesem Brief stand nämlich drin, dass sich Sophie auf eine Affäre eingelassen, im Krieg, mitten in den Kriegswirren, im Blitzkrieg. Das heißt, sie beide denken mit diesem Joe Bradshaw, sie verbringen eine heiße Liebesnacht. Sophie hat das Gefühl, sie hat den Mann ihres Lebens gefunden. Sie schlafen miteinander und jetzt ist die Frage, wer ist der Kindsvater? Sie wird Joseph nie wiederfinden nach dem Krieg. Er sucht sie gar nicht so richtig, sie sucht ihn ein bisschen mehr. Und die entscheidende Konfliktsituation ist eben die, ist Agnes gezeugt worden von Kurt oder von Joe? Das ist die Frage. Das wird 50 Jahre später dann eben dramatisch aufgedröselt.
Es gibt drei Perspektiven, eben Agnes, Joe und Malcolm. Es ist auf der Malcolm-Seite ist es auch eine klare Familiengeschichte. Da ist dann eben die tote Schwester, die er sehr liebte. Da ist die Nichte Agnes, die er auch sehr liebt und die er aber auch ein bisschen Besitz ergreifend, wie sich später rausstellt. Denn mit der Übergabe dieses Briefes hätte er Agnes noch sozusagen ein Vater besorgt. Und so kann er eben eine Art Vaterersatz sein. Also
auch das ist wohl sein Hauptargument dafür gewesen, dass er sich spät im Alter eingestehen muss. Ich wollte nicht, dass sie sich von mir löst in gewisser Weise. Ich wollte nach dem Tod der Schwester, des Mannes der Schwester, der Vater von Agnes sein.
Wir verraten an dieser Stelle auch gar nicht zu viel. Man darf das ruhig erzählen. Das ist auf den ersten Seiten schon klar. Der Leser ahnt, dass Joe und Agnes eben wirklich blutsverwandt miteinander sein müssen. Trotzdem, das weiß man schon. Und trotzdem ist das ein Roman, der inhaltlich dann noch andere Wolken hat und im Haken schlägt. Um über Agnes zu sprechen, das ist eine, in der Erzählgegenwart ist die Mitte 50 und steht auch auf beiden Beinen im Leben, hat auch beruflich Karriere gemacht, hat aber auch ihr Päckchen zu tragen, eben nicht nur das elternlose Aufwachsen, sondern dann gab es auch eine sehr unglückliche Ehe mit einem gewalttätigen Mann. Es gab den Verlust eines Kindes noch während der Schwangerschaft. Sie ist trotzdem Mutter eines Kindes. Da werden also Dramen hier auch erzählt. Und wie erzählt Jane Campbell eigentlich? Sie erzählt, es wird oft gesagt, es werden automatisch Autoren wie Julian Barnes und Ian McEwan genannt. Das ist aber gar nicht ganz zu Unrecht. Wenn man an Ian McEwan denkt, an Abbitte zum Beispiel, da gibt es auch diese tiefe historische Verankerung von Stoffen, dass sie ja eine Engländerin im Alter von Jane Campbell eben noch über den Blitzkrieg erzählt, verwundert auch nicht wirklich. Sie hat, das ist ein Roman, egal ob sie auch, selbst wenn Jane Campbell vorher schon Romane veröffentlicht hätte, dass jetzt so ein Roman als Alterswerk, das scheint mir typisch zu sein oder überrascht nicht. Sie war, selbst hat sie im Beruf gearbeitet, da fließen auch nochmal ein paar Erfahrungswerte, die sie selbst gesammelt hat, in diesen Stoff rein. Natürlich mit einer erheblichen, mit viel Bums und mit viel Kraft wird dann erzählt, eben, das ist natürlich schon außeralltäglich, dieses Homo-Faber-Ding, er liebt hier seine eigene Tochter. Also da trägt sie ganz schön dick auf.
Ja, aber es verlässt nie sozusagen den Glaubwürdigkeitsaspekt. Es hat auch damit zu tun, dass die beiden Männer, Malcolm und Joe, so unterschiedliche Männer sind. Die nähern sich am Ende, so viel kann man verraten, ein bisschen sprechen miteinander, weil sich die Lebenssituation dieses Trios eben jählings noch einmal nach vielen, vielen Jahren verändert. Das ist sehr professionell, sehr gut erzählt. Man liest das einfach gerne. Das ist auch stilistisch sauber gearbeitet. Also das ist schon ein erstaunlicher Debütroman einer 82-Jährigen.
Müsste man eigentlich jetzt so warten, kommt da jetzt noch etwas? Wir hoffen ihr, sie lebt ja teilweise, glaube ich, auch auf einer schönen Insel mit ihrer Familie, nicht nur im sehr nassen England.
Hat sie Zeit zum Schreiben, Herr André.
Stimmt. Hoffen wir mal, dass da noch mehr kommt. Das würde sich lohnen. Ich bin bei 7 Punkten.
Ich auch. Sehr gute 7 Punkte.
Sogar. Sehr gute 7 Punkte. Rainer Moritz und ich verabschieden uns für dieses Mal. Wünschen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gutes Lesen. Genau. Bis demnächst.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.